Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben Weihnachten recht gut verbracht und es ist alles so ausgefallen, wie Sie es gewünscht haben. Ihre ganzen Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Aber ich möchte jetzt, weil das bei der letzten Sendung so nett war und der Kollege auch so lange Einleitung gemacht hat und mir dann einen Kurzmoment gab zu begrüßen, möchte ich mich natürlich gern revanchieren.
Ich freue mich auf Silvester und freue mich, dass Sie jetzt hier uns zuhören.
Das ist ja nett. Gut, wir haben natürlich wieder einige neue Themen ausgesucht, Themen, die immer wichtig sind, Themen, die uns eigentlich alle aufregen, denn wir haben ja nun von unserer Regierung versprochen bekommen, dass wir alle bald einen ganz schnellen Internetzugang haben werden. Und so ganz schnell geht das aber mit dem ganz schnellen Internetzugang nicht, obwohl bei mir in der Nachbarort, ein Ort mit weniger als 100 Einwohnern, da hat man jetzt von Vodafone irgendwo so ein Teil hingenagelt und die sollen jetzt irgendwann schnell können.
Heißt was? Schnell? Schnell?
Ich kann dir das noch nicht so genau sagen, das wissen die selbst nicht. Die geben mir immer nur Obergrenzen an. Ja. Das ist so ungefähr, als würdest du dir einen Porsche kaufen und der kann 250 fahren und du fährst damit durch Köln. So ungefähr ist das ja auch hier mit dem, nicht nur mit dem Straßen, sondern auch mit dem Datennetz. Aber ich glaube, da tut sich etwas und da wird es wahrscheinlich auch bald irgendwelche kleinen Metallkörper geben, die um die Erde kreisen, die da auch mithelfen sollen.
Ja, aber sagen die nicht, wie schnell es sein kann?
Ich glaube 50 Megabit oder sowas
haben sie gesagt. 50 Megabit.
Ja, aber das sind doch Traumzahlen.
Gut, okay, also ich kann in Köln ja immerhin, ich könnte für 90, für 80 Euro, glaube ich, 128 Megabit.
Ja, garantiert.
Ja, 108, wie das immer ist. Jetzt, jetzt habe ich 32 Megabit, was ist ja okay, aber wenn ich die 32 Megabit in dem Netz messe, in dem ich bin, da habe ich 32 Megabit. Hm. Kann natürlich sein, wenn ich mit dir kommuniziere, da geht das runter auf 1 Kilobit oder sowas. Auf dem Land. LTE. Long Term Evolution.
Jetzt hast du deine Solo-Nummer gehabt.
Die gucken so blöd.
Jetzt hat er seine Solo-Nummer gehabt, das musste mal raus, werden.
Das hat gesessen.
Ja, also hervorragend, wie du das auswendig gelernt hast mit LTE. Heinz Schmitz, du hast dir genauso geguckt.
Ja, hallo. Also LTE wäre ja theoretisch 50 Megabit pro Sekunde. Mhm. Wird auch im städtischen Bereich erreicht werden im Anfang, bis alle draufhängen und dann muss man sich die 50 Megabit teilen. Genauso wie deine 32 Megabit, hängst du wahrscheinlich noch ziemlich allein da drauf und wenn sie alle mal da draufhängen.
Nein, das ist das Mindestmaß, was jetzt angeboten wird, 32 Megabit bei Unity Media.
Mhm. Bis alle da draufhängen, das ist ja eine normale Netzwerkstruktur, dann geht das dann auch runter, der Traffic.
Bis alle auf der Straße sind mit ihren Autos.
Ja, genau. Mhm. Das passiert auch und das wird bei LTE auch passieren. Das haben wir bei 3G ja im Moment auch. Also ich wohne ja auch im ländlichen Bereich, ist nicht ganz so klein wie dein Ort. Aber
mein Nachbarort.
Dein Nachbarort, Entschuldigung.
Ein eingemeindeter Nachbarort.
Also wir haben 3G. Birnbachtal hat sowohl DSL mit 6 Megabit, kriegen wir da. Und haben 3G, das ist sogar noch ein bisschen schneller, weil ich ziemlich alleine bin, kriege ich da sogar 7,2 Megabit.
Du kriegst 7,2?
Ja. Ich kann den Turm sehen, das ist auf dem Aussichtsturm haben sie das gebaut.
Ich habe in Köln mal 5 Megabit geschafft und war ganz stolz.
Ja, du musst eben nach Birnbachtal ziehen. Aber wir sind mitten im Thema schon. Die Versorgung des ländlichen Raums ist ein Problem. Die LTE wird auch sicherlich da etwas Erleichterung bringen, allerdings meinen auch Fachleute, dass denn bei den großen Entfernungen, die da sind zu den Sendemasten, dass da nur noch einige Megabit überbleiben. Also die 50 Megabit sind dann auch nur theoretisch. Andere Ansätze sind zum Beispiel das KA-Band. Das sind Satelliten, die man hochschießen kann. Und da ist jetzt auch Ende November der erste, der Hylas 1.
Hylas 1.
Weiß ich nicht, was das heißt. Da ist Hylas 1, das gibt sich hier irgendeine Abkürzung dafür, ist von den Briten, von Avanti, ist der hochgeschossen worden mit der Ariane 5.
Hü mit Ü oder mit Y?
Y. HYLAS 1. Der soll 350.000 Haushalte versorgen können und jeweils mit 2 bis 10 Megabit Download und 5 Megabit Upload-Geschwindigkeit. Mhm. Das ist natürlich für Orte, wo man überhaupt keine Infrastruktur hat, ist das natürlich sehr interessant. Man muss allerdings einen ziemlich großen Aufwand treiben, technisch. Man braucht eine bidirektionale Schüssel. Also die Sachen, die früher mal SES angeboten haben, ich weiß nicht, ob sie es noch machen, diese Halbwegs-Satelliten-DSL-Lösungen, die gingen dann über ISDN-Upload und Satelliten-Download.
Die haben wir ausprobiert in der Redaktion. Mhm. Und da landen wir dann nachher ungefähr da, du hast ein Download bestellt. Mhm. Du hättest gerne eine Textverarbeitung oder irgend sowas. Und da wurde dir mitgeteilt, dass die um 17 Uhr kommt. Es war morgens um 10.
Ja gut, also wenn du ein Wohnmobil hättest oder einen Campingwagen und wärst irgendwo im Ausland unterwegs oder vielleicht auch im Inland, dann wüsstest du das auch, dass man heute solche Lösungen schon hat. Die sind relativ teuer. Mhm. Man muss eine spezielle Empfangsanlage haben und natürlich damit auch senden können. Aber die nagelt man sich aufs Dach und schon kann man teilnehmen. Allerdings kostet die Hardware eine Menge. Und wenn man dann für einen Monat oder für 3 Monate, das kann schon mal 200-300 Euro kosten.
Also früher war das Uplink-Signal, was dann gebraucht wird, für einen Satelliten zu erreichen, das durfte nicht jeder montieren, weil das ist ja im Grunde genommen eine Waffe, wenn du die Schüssel dann auf jemanden drauf richtest und das einschaltest, das geht nicht ohne Schmerzen ab.
Je nach Antenne, die irgendwo zwischen 33 und 40 dB Gewinn hat, muss man dann schon sagen, 40 dB, das heißt, wenn ich da unten 1 Watt reinstecke, dann kommen da oben 10.000 Watt raus, effektive Strahlungsleistung. Und da sollte man sich mit dem Herzschrittmacher nicht hinstellen, es sei denn, man möchte seine Erben erfreuen.
wenn man was zu vererben hat.
Genau.
Ja. Also, es gibt jetzt diesen ersten Satelliten. An sich sollte ja der von Astrium, also der EADS-Tochter, der schon Anfang diesen Jahres oben sein, Anfang 2010 oben sein. Die sind leider mit der Zeit etwas in Hintertreffen. Aber der soll denn, wenn er mal oben ist, 60 Gigabit pro Sekunde schaffen. Und der könnte dann auch ein paar hunderttausend Haushalte versorgen, auch dann mit richtig guten Raten. Und dann könnte man dünn besiedelte Gebiete auch wirklich mit Breitband versorgen. Ich meine, wir sind ja hier, wenn wir ehrlich sind, in Deutschland doch recht gut aufgestellt durch die Telekommunikationskonzerne, die da sind. Wir haben eine recht gute Verbreitung, sieht man mal von Neuss ab, recht gute Verbreitung von DSL.
Neuss hat, glaube ich, vor einem Jahr noch nichts gehabt.
Ne? Ja, bis anderthalb Jahren oder sowas hatte Neuss, gab es Ecken in Neuss, da gab es kein DSL, im Gegensatz eben zu dem kleinen Dorf mit den 1500 Einwohnern, wo ich wohne, wir hatten da schon DSL.
Ja, das ist auch heute noch, gibt es solche viele weiße Flecken.
Ja. Gut, die gehen denn heute vielfach über Mobilfunk, kann man das machen. Die ist mal teilweise dann in ländlichen Gebieten besser versorgt. Oder wenn man eben dann wirklich einsame Gebiete hat. Man muss mal an Ecken denken, wie zum Beispiel in ganz dünn besiedelten Gebieten, Australien, Afrika oder sowas.
Da hast du auch kein 3G in dünn besiedelten Gebieten.
Nö, da hast du gar nichts mehr. Nee. Und da sind natürlich so Satellitenlösungen hochinteressant. Da könnte man dann auch den Bevölkerungen, die weiter außen irgendwo wohnen, einen Breitbandzugang bieten und dann eben auch an der Qualität oder, wenn man es als Qualität bezeichnen will, des Internets teilhaben lassen.
Ich gestatte mir, einen weiteren Aspekt hinzuzufügen. Denn Intel hat angekündigt, dass sie nächstes Jahr die Lightpeak-Technologie weiter forcieren wollen. Sie haben sie ein bisschen auf Eis gelegt gehabt, aber mittlerweile ist auch Apple und Sony bereit, über Lightpeak mitzumachen, mitzutun. Das bedeutet, dass man nicht, wie der Begriff es eigentlich vermuten ließe, über Licht geht, sondern man kann hier über Kupferkabel gehen und vor allen Dingen, man schafft es mit dieser Technologie 10 Gigabit in beide Richtungen über Kupfer.
Über altes Kupfer? Mhm. Die alten Kupferleitungen vom Telefon?
Kupfer ist sowieso Milliarden Jahre alt. Also, ja, über unsere normalen Kupferleitungen.
Wie viel?
10 Gigabit in beide Richtungen.
Ich bin schon damals umgefallen, als ich das DSL da gesehen habe, dass das funktionierte. Ja.
So, also neue Schnittstellen sind notwendig dafür. Intel bringt die auch in seine Chips rein. Da tut sich einiges. Also das ist auch eine Geschichte, die sollten wir wirklich mal beobachten. Mhm. Tja, digital. Vor Jahren haben wir mal gesagt, alles wird digital. Ist denn schon alles digital, Wolfgang?
Deutschland ist digital, allerdings nicht ganz so erfolgreich wie eigentlich gedacht. Das wird uns jetzt der Peter Welchering erzählen. Es gab da so eine Studie, Deutschland digital.
Ja, es gab einen Trendmonitor, der nennt sich Trendmonitor und heißt Deutschland digital. TNS Infratest macht das seit vielen Jahren, bekommt auch relativ viel Geld von den Regierungen dafür. Und da hat Deutschland es im Jahr 2009, über das Jahr 2009 ist jetzt eben ein Jahr später berichtet worden, im Jahr 2009 mal wieder auf den 7. Platz wie im Vorjahr gebracht. Und da waren alle eigentlich sehr zufrieden und auch die Kanzlerin hat gesagt, ja, das ist doch immerhin eine Basis, da kann man jetzt doch einiges mehr machen. Zwar sind Staaten wie Südkorea, hat Platz 1 da errungen, 15 Staaten wurden untersucht, weit vor uns davongezogen, aber immerhin doch noch der 7. Platz. Wenn man sich dann aber die Studie angeschaut hat, dann hat man gesehen, naja, okay, wir haben gerade noch mal so 59 von 100 möglichen Punkten bekommen, um diesen 7. Platz zu halten. Aber wenn man sich dann die Indikatoren, die zu diesen Punkten geführt haben, näher anschaut, dann sind das lauter Indikatoren, bei denen wir viel Punkte bekommen haben. Die hätte man, glaube ich, früher in der Schule so als schwache Fächer bezeichnet. Aha. Oder als Laberfächer.
Sport und Religion.
Ja, sowas in der Art. Ne? Währenddessen die wirklich harten Sachen, also beispielsweise Umsatzgrößen oder Exporte, da liegen wir immer so bei 20, 25 Punkten. So haben wir beispielsweise ganz lustig etwa einen stolz 72 Punkte bekommen, weil unser Telekommunikationsmarkt so reif ist.
Was heißt dann eigentlich die Punkte?
Ja, und also was heißt reif? Oder was? Was heißt reif?
Die Punkte gibt es in drei unterschiedlichen Bereichen, Anwendungen und Infrastruktur und dann eben auch die Forschung dazu. Und es gibt insgesamt dann 24 Indikatoren. Die sind mehr oder weniger beliebig dann von einer Expertengruppe bewertet worden. Man nennt das wahrscheinlich deshalb Delphi-Befragung, die unter anderem damit durchgeführt wurde, weil auch das Orakel von Delphi
hochwissenschaftlich gearbeitet.
Genau, auf diesen Quellen saß und mit dem Schwefel dann auch toll orakelt hat, ne? Und so ungefähr kann man sich das oder muss man sich das dummerweise wohl auch hier vorstellen, denn der Reifegrad des Telekommunikationsmarktes, der ist also ausgesprochen unzureichend beschrieben. Wir lernen da, dass unser Telekommunikationsmarkt eben doch ein sehr ausgeprägter, sehr alter Markt ist, weil die Produkte auch schon sehr lange eingeführt sind und dafür stolze 72 Punkte. Oder ein anderer Bereich, das fand ich auch toll, es gibt noch so einen Indikator, den fand ich lustig, nämlich die E-Partizipation. Also inwiefern gibt es in Deutschland eine digitale Beteiligung von Bürgern an Regierungsentscheiden. Und da hat man gesagt, okay, es gibt ein paar Bereiche, da haben sich dann jeweils 4000 Bürger an irgendwelchen Vorlagen beteiligt, darüber abgestimmt. Also sind wir doch da eigentlich schon ganz gut. Und außerdem hat die Bundesregierung gesagt, wir wollen hier noch mächtig zulegen und in den nächsten Jahren ganz fürchterlich viel E-Partizipation machen. Und das hat dann wundersamerweise dazu geführt, dass Deutschland von 16 Punkten, die wir in dem Bereich im Jahr 2008 hatten, dann hochgeschnellt ist auf 61 Punkte im Jahr 2009. Ich habe zunächst einfach an einen Tippfehler gedacht, an einen Zahlendreher, als ich das gesehen habe und nochmal nachgefragt. Aber nein, die Forscher sagten dann auch, die diese Studie gemacht haben, vor allen Dingen eben der Hinweis, dass tatsächlich dieser Bereich noch ausgebaut wird, der hat dazu geführt, dass so viele Punkte für Deutschland hier vergeben wurden. Und da kann man dann sehen, den 7. Platz hat Deutschland zwar noch, aber eigentlich nur, weil wir so viele Punkte in Bereichen bekommen haben, die nicht so genau von Indikatoren her überprüft werden können. Aha. Dagegen die Bereiche, die überprüft werden können, vor allen Dingen Infrastruktur, da sehen wir relativ schlecht aus.
Peter, ist dir bekannt, wer die Studie bezahlt hat?
Nee, das ist so genau nicht herausgekommen, aber man weiß, dass die beteiligten Regierungen, die auch untersucht wurden, natürlich auch ihren Obolus beigetragen haben.
Die haben ihren Obolus beigetragen und die Hand, die einen füttert, die beißt man nicht, oder? Wie sehe ich das?
Ja, erstaunlich ist, dass sich auch in der Studie dann manchmal so Zahlen ergeben, da kommt man dann schon sehr ins Rätseln, beispielsweise was Infrastrukturen angeht. Da kommen die auf einen sogenannten Penetrationsgrad bei den Breitbandanschlüssen, also wie verbreitet ist Breitband in den Privathaushalten, da sagen sie, ja, da liegen wir so gut über 30%. Das heißt, so ein Drittel der Privathaushalte hat schon einen ordentlichen Breitbandanschluss. Dennoch gibt es bei diesen Breitbandanschlüssen eine relativ hohe Punktzahl, weil nämlich der Wirtschaftsminister, der Herr Brüderle, gesagt hat, wir wollen erreichen, dass in wenigen Monaten 98% aller Haushalte mit einem Breitbandanschluss mit einer Leistung von mindestens einem Megabit pro Sekunde versorgt werden können. Also gab es da für ein bloßes Versprechen eben auch nochmal Punkte drauf.
Ja, aber was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Mal ganz ehrlich gesagt, wenn das eine Studie ist, die irgendwo auch ein Ranking beinhaltet. Da kann jeder einfach was versprechen und sagt, also ich mache das dann und dann so viel besser und dann kommt er an Platz 1. Haben die irgendeinen an der Waffel oder was ist denn das?
Ja, der zweite Punkt, den man eben auch sehen muss, es werden 15 Staaten einfach ausgewählt und diese 15 Staaten gehen dann ins Benchmarking. Man müsste so etwas dann schon wirklich weltweit unter beispielsweise den G20 der Industrienationen machen oder so. Warum gerade 15 Staaten? Das erschließt sich dann eben auch nicht. Bei den G20 kann man argumentieren, okay, das sind die 20 Industriestaaten, die eben auch im Wesentlichen die Rahmenbedingungen für weiteres Wirtschaftswachstum festlegen, die im Wesentlichen auch so etwas festlegen wie beispielsweise Spielräume für die Finanzpolitik. Also insgesamt ist das mehr oder weniger eine Regierungsveranstaltung. Und ich finde da ein wenig schade, dass dann versucht wird, hier den Hauch der Objektivität aufzustellen. Dann aber, wenn man genauer hinschaut, die Indikatoren dann doch so schwach sind, dass man eigentlich nur das Urteil mitnehmen kann. Also hier ist versucht worden, Deutschland auf alle Fälle auf Platz 7 zu halten, koste es, was es wolle. Und im Übrigen glaube ich eben doch nur der Statistik, die ich dann selbst gefälscht habe, wie ja auch schon Winston Churchill gesagt hat.
Obwohl Delphi orakelt hat.
Obwohl Delphi orakelt hat und die mit allem, was so die moderne Marktforschung, das moderne Meinungsforschungsinstrumentarium hergibt, die da auch wirklich vorgegangen sind.
Aber da ist doch bestimmt Japan dabei, ne? Bei diesen.
Da ist Japan auch dabei.
Dann, was hast du da? Südkorea, Amerika?
USA ist auch dabei, klar.
Auch vor uns.
Die Niederlande sind auch auf dem 7. Platz, den teilen wir uns mit denen.
Ach. Warum? Weil die die gleiche Punktzahl gekriegt
haben. Die haben die gleiche Punktzahl bekommen. Die liegen auch genau mit diesen 59 Punkten.
Die anderen Europäer.
Die anderen Europäer sind teilweise auch zurückgefallen. Mhm. Vor allen Dingen Großbritannien hat da einiges eingebüßt.
Frankreich?
Hat auch ein bisschen eingebüßt, ja.
Ja, die haben keine großen Versprechungen gemacht. Das ist es vielleicht.
Das kann da durchaus sein.
Was machen wir denn jetzt mit dieser Studie? Wofür ist sie denn zu gebrauchen?
Ja, ich denke, wir sollten auf alle Fälle, wenn die Bundesregierung mit dieser Studie durch die Lande reist, und das haben sie nach dem IT-Gipfel deutlich gemacht, die ist auch propagandistisch sehr stark ausgeschlachtet worden, einfach wissen, naja gut, das macht die Regierung, aber die Zahlen, die wirklich harten Fakten dahinter, die sind eben doch nicht so, dass man auf diesen 7. Platz stolz sein kann. Also lassen wir die Regierung stolz sein, aber glauben ihnen ansonsten nicht, dass wir wirklich einen Grund dafür haben.
Ja, das Problem, was ich sehe, wenn die Regierung stolz darauf ist, vielleicht lässt sie jetzt in ihren Anstrengungen nach, Deutschland technologisch weiter zu fördern, Internet, Bandbreite und ähnliche Sachen. Denn wenn jemand so gut ist, wie das hier scheinbar der Fall ist, dann muss er nicht mehr anstrengen, oder?
Naja, die Kanzlerin hat gesagt, es sei eine gute Basis, um eben Deutschland noch besser zu machen. Also dieses noch besser ist ja auch schon so ein PR-Deutsch. Da ist ja eigentlich auch schon ganz klar, wohin das gehen soll. Übrigens, da gibt es noch eine ganz interessante Sache. Wir sind laut Regierung auch ganz hervorragend aufgestellt, und das spiegelt sich dann auch in der Studie wieder, beim Einkaufen der Unternehmen via Internet. Und dann gibt die Studie aber auch die konkrete Zahl an. 43% der Unternehmen in Deutschland kaufen via Internet ein. Das ist nicht mal die Hälfte. Und dafür gibt es dann auch eine irre hohe Punktzahl. Und alle sind ganz stolz darauf, dass die Mehrzahl der Unternehmen in Deutschland eben via Internet einkauft und da ihre Beschaffung macht. Bei 43%.
Ja, was kaufen die dann? Die kaufen dann Schreibmaschinenpapier oder was?
Vom Bleistift bis hin zur Maschine im Maschinenbau
gibt es alles Mögliche. Das hat doch keine Relevanz, so eine komische Zahl, wenn ich nicht genau weiß, was dahinter steht.
Und ich finde das gut, dass jetzt endlich mal von Regierungsseite klargestellt wurde, dass 43% der Bevölkerung die Mehrzahl ist. Also ich meine, das muss man doch mal sagen.
Darauf bist du noch nie gekommen. Ne?
Nein, die PISA-Studie lässt grüßen. Vielleicht waren die mathematisch da auch mit in der Beurteilung drin oder sowas. Ja, also es ist für mich eine Nullnummer, einfach nur Quatsch und Blödsinn, so etwas zu machen.
Digitales Deutschland ist Quatsch für dich?
Ja, was dabei herausgekommen ist, da muss ich ja wirklich sagen, das Geld hätte man sich sparen können. Das hätte man Leuten geben können, die es brauchen. Da hätte man die Steuern dafür senken können. Als so einen Mist da zu machen. Denn wer braucht sowas? Naja.
Ja, so ein bisschen, glaube ich, sollte damit auch kaschiert werden, dass die deutsche IT-Industrie auf dem absteigenden Ast ist.
Ja.
Denn die haben 2008 noch 133 Milliarden Euro umgesetzt, 2009 waren es noch 127 Milliarden. Das heißt, wir bauen hier allmählich in der IT-Industrie nach und nach ein wenig ab, und das ist schon besorgniserregend.
Ja, wir brauchen doch nicht mehr, wir sind schon so weit.
Ja, das ist dann die Sache mit dem Reifegrad der Industrie.
Ja, genau. Wir sind schon so weit, wir brauchen nichts mehr dazu zu tun.
Ja, wir sind so reif, es kann nur noch rückwärts gehen. Ja, also ich finde das schon alles ziemlich merkwürdig, was da passiert. Aber es gibt nun mal so merkwürdige Sachen, und mir ist da etwas unter die Augen gekommen. Und zwar Anfang Dezember, so etwas, ist jetzt gut 14 Tage her, Da habe ich von einer französischen Homepage etwas gefunden, die nennt sich Hardware FR und die haben Festplatten sich mal näher angesehen. Naja, die sind einfach, haben Zugang gehabt zu einem großen Händler, zu dessen Datenbank und konnten gucken, was haben wir an Rückläufern, was haben wir an Problemen, was haben wir an Ausfällen. Und da sind erstaunliche Sachen rausgekommen. Umso größer die Harddisk ist, umso höher sind die Ausfälle. Also 2 Terabyte-Platten sind die unsichersten überhaupt im Test.
Die sind noch ganz jung, ne?
Die sind noch ganz jung, ja, aber auch 1,5 Terabyte. Auch da hat man solche Sachen. Und je nach Hersteller muss man sagen, dass also bis zu 10% Rückläufer da sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das hätte ja vorher eigentlich gar keiner so gedacht.
Und nach welcher Zeit laufen die zurück?
Darüber sind hier keine Aussagen gemacht worden. Es ist nur grundsätzlich, also es geht hier um Garantiefälle und Garantieabwicklungen und so weiter. Und da das im EU-Rahmen ja innerhalb von 2 Jahren ist, muss man sagen, nur 2 Jahre ist ja für eine Festplatte eigentlich auch kein Alter. Ja? Gut, die MTFP, die Zeit, also bis die Fehler auftreten, was angegeben ist von den Herstellern, da sollten die locker mal diese 2 Jahre aushalten, denn sie laufen ja in der Masse nicht kontinuierlich. Interessant ist auch, dass zum Beispiel Billigplatten teilweise in der Qualität scheinbar besser zu sein scheinen als diese teuren Marken. Es gibt ja auch Platten, die von Herstellern produziert werden, wo was anderes drin ist. Das wissen wir. Seagate hat ja auch mehrere Marken und auch eine Billigmarke davon. Die sind in der Qualität besser bei diesem Test oder bei dieser Auswertung herausgekommen als das, was wir uns eigentlich denken, dass gerade solche großen Namen gut
sind. Wie kommt das? Ist das erklärlich?
Es ist eine ältere Technologie. Das ist also das, was eben hier schon gesagt wurde.
Also unter 1 Terabyte
meistens. Eine ältere Technologie mit mehr Erfahrung. Naja, und wenn so ein Ding länger läuft, dann hat man am Anfang wahrscheinlich Fehler und kann diese Fehler ausmerzen und dann läuft es eben stabiler. Es wäre also falsch, sich einfach mal auf die neuen Sachen draufzustürzen und zu sagen, Mensch, alles super gut und jetzt baue ich mir da so große Dinger dahin.
Wenn du so eine Platte kaufst, wie ich es erlebt habe, ich habe mir also eine neue Platte geholt und habe da gesehen, wie die Platten gelagert waren. Da waren jede Menge Kästchen da oben im Regal. Und da war so ein ganz kleiner Steg, der das zurückgehalten hat. Und es passierte dann. Der wollte sich eine Platte anschauen, die fiel runter auf den Boden. Batschbumm von oben, ungefähr 2,50 Meter fiel die runter. Und da habe ich gesehen, dass der Ahnung von Festplatten hat. Denn er hat diese Platte wieder nach oben getan und hat sich die von nebenan genommen.
Ging
ja dann zur Kasse.
Ah ja.
Wenn ich jetzt derjenige bin, der die andere nehmen muss und ich sehe es ja nicht, was da passiert ist, dann komme ich wahrscheinlich zurück und das ist ein sogenannter Rückläufer.
Das kann gut sein. Also man muss wissen, auch wenn die Festplatten doch sehr schockresistent sind und da wird mit vielen Gs geworben, aber wenn man die zum Beispiel hochkant auf den Tisch stellt und sie fällt um, dann kann diese Sache schon überschritten werden, diese Beschleunigung. Denn je nachdem, wie sie aufkommt, wie sie fällt, ist es also relativ problematisch. Also, was dabei herausgekommen ist, das ist eigentlich, dass man an seinem Rechner, wenn man einigermaßen wichtige Daten hat, auf jeden Fall eine Spiegelplatte haben sollte, ein RAID 1-System zum Beispiel. Dass man 2 Platten parallel hat, denn selbst wenn man ein Backup hat, was man dann immer noch machen muss, aber man hat ja doch Ausfallzeiten. Wenn die eine einzige Platte, die man hat, ausfällt und nachdem wir nur gehört haben, dass da so Prozentsätze da sind, zur Ehrenrettung muss ich sagen, es gibt auch Festplatten, die haben 0,7% Ausfallquote und dennoch ist es hoch bei der Anzahl der Platten. Und wenn man dann einfach sagt, nur ist wurscht, der Rechner sagt mir jetzt, eine Platte ist kaputt, abziehen, andere draufstecken, den Rest macht normalerweise das Betriebssystem oder der RAID-Controller, dann hat man quasi ausfallfrei ohne Arbeit das System wiederhergestellt. Das ist also eine Möglichkeit, die man immer in Betracht ziehen sollte, wenn man Daten hat, die man nicht so gern verlieren möchte. Dann gibt es natürlich noch die neuen Entwicklungen, zum Beispiel SSDs. Diese Solid-State-Disks, die ja keine mechanischen Plattenköpfe mehr haben, sondern im Grunde genommen aufgebaut sind wie ein Flash-Speicher, nur anders organisiert und auch der Controller ist ein bisschen anders aufgebaut. Da sagt man immer, na, die sind gut, kann ja nichts passieren, stürzt nicht ab, geht nicht kaputt, mechanisch, stimmt gar nicht. Teilweise sind die in der Ausfallquote höher als eine gute Festplatte.
Das hätte ich nie gedacht. Ich habe gedacht, so ein Transistor, der hält schon eher.
Ja, also offensichtlich gibt es da doch einiges an Problemen. Und es kommt aber noch etwas dazu. Wenn man darauf wichtige Daten speichert, da ist man ziemlich schlecht dran, wenn diese Festplatte als einzige kaputt geht. Eine normale Festplatte, so eine mechanische, da gibt es so viele Spezialfirmen, die die Daten wieder von der Platte herunterholen, herunterkratzen, restaurieren, zusammenbasteln und die quasi fast alles wiederherstellen können, wenn es nicht mechanisch auf der Oberfläche beschädigt ist. Gut, das kostet ein paar Euro, okay, aber wenn die Daten wichtig sind, dann ist es das ja auch wert. Aber für SSDs, da gibt es so etwas nicht.
Ja, da klar, da müsstest du ja aufschleifen und müsstest
dann... Je nachdem, was da kaputt ist, da kommst du nicht mehr ran. Das ist Elektronik.
Und da gibt es auch keine Selbstheilungssoftware?
Nö, bisher...
Bei Platten gibt es ja sowas Ähnliches, also wo die paar Bits dann eben ausgespart werden.
Ja gut, das ist einmal im Betriebssystem der Platten schon drin. Ja, ja. Die Platte überprüft das ja üblicherweise. Das kann man auch über die Smart-Parameter der Platte und die Funktion auslesen. Ja. Und die hat ja eine gewisse Überkapazität und dann verlagert die letztendlich die Bereiche, die sperrt sie, verlagert die Daten von da in diese Überkapazität. Aber irgendwann sind die erschöpft.
Und warum kann ich das bei der SSD nicht?
Naja, je nachdem, was kaputt ist. Das ist ja, wie du sagtest, eben eine Transistorplatte. Was willst du denn da machen? Da ist irgendwo ein Transistor kaputt an einer entscheidenden Stelle. Und da kommst du nicht mehr dran. Was willst du denn dann machen? Aufmachen, ICs.
Aber wenn du weißt, an welcher Stelle er ist, dann könntest du vielleicht auch umgehen.
Das ist da nicht ganz so einfach. Da gibt es keine redundanten Wege oder sowas. Bei einer Festplatte, da kann man ja einfach rein von der Fläche her irgendwo drauf gehen. Aber hier hat man irgendwo in dem Chip innen drin irgendeine Halbleiterfunktion oder sowas. Die ist kaputt. So, wie will man die denn reparieren? Drähte dran löten geht nicht. Das ist alles viel zu klein, die Struktur. Also, da ist noch einiges zu tun. Das muss aber letztendlich gemacht werden über die Struktur dieser Speicher. Das heißt, diese Speicher müssen von sich aus redundant werden. Die müssen also die Möglichkeit bieten, dass ich, um es mal einfach auszudrücken, von verschiedenen Seiten auf die Speicherbänke zugreifen kann. Dass ich auch nur einen Teil auslesen kann und so weiter. Das ist also heute noch nicht so der Fall. Also, so schön wie diese Dinger sind, sie sind leise, sie machen keinen Krach, sie sind leicht, sie sind klein, sie sind teuer.
Können runterfallen?
Können in der Regel runterfallen, also da geht nicht so schnell was kaputt. Wenn so ein USB-Stick runterfällt, geht er ja auch nicht kaputt. Ist ja die gleiche Technologie letztendlich. Aber es sind Gefahren dabei. Gefahren?
Wo gibt es keine Gefahren?
Ja, aber das ist in der Masse noch nicht so drin. Ja, das ist noch nicht so bekannt.
Gut. Du meinst, dass die User, die glauben, wenn sie so eine SSD haben, dann war es das?
Alle, die ich bisher gesprochen habe, ja. Denn du schaltest den Strom ab und es behält ja die Daten. Was soll denn da passieren?
Ja, genau.
Und man denkt ja gar nicht darüber nach, wenn etwas passiert, dass man da nicht mehr rankommt. Ja, mal so ein Blick in die Segnungen der Technik, die manchmal auch so ein klein wenig Probleme mit sich bringen. Ich denke, dass wir heute bei unserer Sendung am 27.12. unseren Zuschauern ein paar Wünsche mit auf den Weg geben sollen.
Ins neue Jahr, was bevorsteht.
Und da sollten wir viel Gesundheit wünschen. Da sollten wir ein ruhiges, ein friedliches
Einkaufen
neues Jahr wünschen. Einkaufen bei uns im Shop, wenn es denn in der Geldbörse dafür
geht. Und dann am 27.12., da ist man doch so richtig geneigt, den Spendenknopf zu drücken. Und wir haben uns so angestrengt in diesem Jahr. Wir würden uns zumindest freuen.
Und Peter, ich glaube, du sitzt ja noch hier und hast uns hier zugehört, wie wir über die Festplatten hergezogen haben. Ich glaube, von deiner Seite gibt es auch noch Wünsche?
Ja klar, jede Menge Wünsche, dass die Netzaktivisten noch aktiver werden. Und ich hoffe, dass wir mit dem Computerclub 2 auch so weitermachen können wie in den vergangenen 4 Jahren. Denn nach allem, was ich so beobachtet habe, haben wir da eine Menge erreicht. Und ich ganz persönlich bin auch ein bisschen stolz drauf.
Ja, danke, das ist ein schöner Spruch. Also, Prosit Neujahr, alles Gute.
Und bis Daumen zum nächsten oben.
Jahr. Daumen nach oben und immer ein Bit übrig behalten.
Oder Ticketzack.
Was soll das denn heißen?
Oder toi, toi, toi.
Und das übrig behalten.
Jawohl.
Na gut.
Na dann.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.